Wie viele echte Freunde haben Sie? Ich meine nicht die Follower in den sozialen Netzwerken, so mit Daumen hoch. Da hat man ganz viele, aber das sind bestenfalls Sympathisanten Ihrer Meinung, aber keine Freunde. Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, welcher meiner sogenannten Freunde bliebe bei mir, wenn das Chaos über mich reinstürzen würde? Wenn ich arbeitslos oder schwer krank werde, wenn ich nicht mehr so viel leisten kann wie gewohnt, wenn ich einfach nicht mehr so richtig funktionieren würde. Wer würde dann noch hilfsbereit als Freund bei mir auf der Matte stehen? Darum gilt es, die Merkmale echter Freundschaft wertzuschätzen. Echte Freunde, hat Magnus ebenso schön auch schon ausgeführt, echte Freunde lassen den Kontakt unter keinen Umständen abreißen. Sie nutzen einen nicht aus, wagen es aber auch einem, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Wie viele Freunde gibt es in Ihrem Leben, die es wagen, Ihnen zu widersprechen? Wer darf Ihnen ernsthaft ins Gewissen reden, weil Sie wissen, er ist und bleibt auf meiner Seite? Es ist ein riesiges Geschenk, wenn man wenigstens einen solchen Freund oder so eine Freundin hat und wenn man selber so jemand für einen anderen ist. Heute soll es um eine Freundschaft gehen, die in der damaligen Zeit einmalig war. Damals, denn heute können Sie und ich diese Freundschaft auch erleben. Es gibt eine einflussreiche Person, die gern Ihr Freund sein möchte. Und wie das aussieht, wird uns Mose zeigen. Von Mose lesen wir in 2. Mose 33, 11. Gott, der Herr, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Das steht wirklich so da. Ich lese nochmal. Gott, der Herr, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Wie kam es dazu, dass Gott, der diese Welt und alles darin erschaffen hat, zu Mose sagte, du bist mein Freund. Diese Freundschaft hat eine lange Vorgeschichte. Ich möchte nur ein paar kurze Besonderheiten daraus erwähnen. Gott hatte Mose den Auftrag gegeben, sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Dieser Auftrag dürfte Mose ziemlich überrascht haben. Denn immerhin hatte er ja einen Mord auf dem Kerbholz und seither hat er sich in der Wüste versteckt. Zu dem Mord kam es, als Mose mit ansehen musste, wie sein Volk, die Israeliten, brutal unterdrückt wurden. Misshandelt wurden sie. Und dabei war ihm buchstäblich einmal die Hand ausgerutscht und ein ägyptischer Aufseher machte daraufhin seinen letzten Atemzug. Für Mose bedeutete das Ende seiner Karriere. Mit dieser Affekttat setzte er seine ganze Zukunft am Hof des Pharao in den Sand. Er floh in die Wüste, heiratete dort und lebte seither in der Sicherheit der Einsamkeit. Was Mose aber nicht ahnen konnte, Gott hatte ihn längst als seinen Freund auserkoren. Schon sein Überleben als Säugling in einer Zeit, als alle männlichen Babys getötet wurden, das war schon ein echtes Wunder. Und dieses Wunder des Überlebens steigerte Gott noch, indem Mose mal so nebenbei von der Tochter des Pharao gerettet wurde. Und dann, wie ein Enkel des Pharao am königlichen Hof, die beste Bildung in allen Bereichen genießen konnte. Vor dem Pharao musste sich Mose nun nach seinem Mord in der Wüste verstecken. Doch vor Gott gelang das nicht. Der wusste immer, wo sein Mose war. Nach etlichen Jahren lockte Gott hier mitten in der Wüste seinen Mose an so einen brennenden Busch und dort sagt er zu ihm kurz und bündig, Mose, geh zum Pharao, du bist der Mann, der mein Volk aus der Versklaverei befreien wird. Es ist eine lange, spannende Geschichte, spannend zu lesen, ideal für einen verregneten Sonntag oder einen gemütlichen Nachmittag, so mal im Liegestuhl. Es lohnt sich, die Geschichte von Mose mal so am Stück durchzublättern, in der Bibel zu lesen. Probiert es ruhig mal aus, denn ich muss hier stark kürzen. Aber Sie werden ahnen, dieser Auftrag war menschlich gesprochen ein Himmelfahrtskommando? Ist ein Unternehmen, das für jeden Krimi beste Spannungsbögen bieten würde, denn wie sollte das gut gehen? Einer, der den Angestellten des Pharao umgebracht hat, kommt nun zurück an den königlichen Hof des Pharao und fordert kurzerhand die Freilassung eines ganzen Volkes. Dazu müssen wir uns doch bewusst machen, dieses Volk Israel war mit seiner Sklavenarbeit ja die lukrativste Einnahmequelle des Pharao. Da gab es so richtig Kohle für die Staatskasse. Und so ungern wie ein Staat Steuern senkt, so wenig oder vielleicht sogar noch weniger Interesse hat ein Pharao daran, dieses Volk ziehen zu lassen, auf diese Einnahmequelle zu verzichten. Was tut Mose, als er hört, was Gott mit ihm vorhat? Er zögert, er motzt, sucht Ausreden, aber Gott lässt nicht locker. Und als Mose sich dann endlich auf Gott einlässt, da beginnt eine lange, spannende Geschichte voller Wunder und Misserfolge. Es ist eine Geschichte voller unglaublicher, überraschender Ereignisse und abgrundtiefem Frust, an deren Ende aber das Volk unter der Leitung von Mose, dem Freund Gottes, in die Freiheit ziehen kann. Nur mit dem Auszug war Mose überraschenderweise sein größtes Problem, seine größte Herausforderung noch nicht los. Denn nun hatte er eine ganze Nation an der Backe. Schlag auf Schlag erlebte er, wie schwer Menschen sich führen lassen. Bereits bei der ersten Gelegenheit, als Gott sich die Mühe machte, seinem Volk die Regeln für ein gutes Miteinander zu geben, taten sie nicht, was sie tun sollten. Als Gott die Gebote auf die Steintafeln notierte, um sie Mose zu geben, dauerte den Befreiten das einfach schon wieder viel zu lange. Kurzerhand machten sie sich ein schönes goldenes Kalb, glänzend, ein Götzenbild und beteten es als den Gott an, der sie befreit hatte. Mose, der sich gerade bei Gott befand, ahnte nichts davon, doch Gott schickte ihn schnellstens zurück zum Volk, um für Ordnung zu sorgen. Gott war richtig böse auf sein Volk, sodass er hier Mose anbot, das Volk lieber zu vernichten und mit Mose allein nochmal von vorne anzufangen. Mose argumentierte dagegen und hielt Gott sein Treueversprechen dem Volk Israel gegenüber vor. Und Gott ließ mit sich reden. Vielleicht war das die Aktion, in der Mose wie ein Freund Gottes auf der einen Seite und ein Freund des Volkes auf der anderen Seite Gott gegenübertrat. Es scheint so, als habe Mose Gott hier ins Gewissen geredet. Jedenfalls verzichtete Gott darauf, Israel zu vernichten. Aber er verlegte seine Residenz aus dem Lager der Israeliten hinaus. Und immer, wenn nun Mose zu Gott ging, dann stand das Volk auf, muss man sich so richtig vorstellen, sah ihm nach, bis Gott dann in Form von einer großen Wolkensäule zum Zelt der Begegnung, so hieß das, hinabkam. Stellt sich mal bildlich vor, Mose nähert sich dem Zelt der Begegnung mit Gott außerhalb des großen Lagers. Und als Mose das Zelt erreicht, sehen alle, groß und klein, wie Gott in Form einer Wolkensäule so richtig sichtbar herabkommt zu seinem Mose. Was war das für ein starkes Zeichen für das Volk? Jeder konnte mit seinen eigenen Augen sehen, dass hier ein Mensch zu Gott kam, der Gott viel bedeutete. Und dann redete Gott mit Mose ganz direkt, und Mose gab alles an das Volk weiter. Soweit der Zusammenhang, von dem es nun heißt, Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Drei Aspekte dieser himmlischen Freundschaft möchte ich skizzieren. Der erste, eine Freundschaft, die alles fordert. Echte Freunde sind immer füreinander da. Und Gott forderte nicht wenig von Mose. Er war sein Sprachrohr. Er musste alles eins zu eins exakt ausrichten, genauso tun, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und als Mose einmal aus verständlichem Ärger über sein Volk buchstäblich daneben schlug, er schlug mit einem Stab auf einen Felsen, damit das Wasser für das durstende Volk dort herauskam, Da verlor er aber das Recht, ins verheißene Land einziehen zu dürfen. Denn Gottes Anweisung hatte hier anders gelautet: Schlage nicht auf den Stein, wie du es beim letzten Mal gemacht hast, sondern er sagte: Sprich zu dem Felsen. Oh ja, Gott kann sehr kleinlich sein, wenn es darum geht, ihm buchstäblich zu gehorchen. Denn was Gott sagt, das meint er auch so. Und darum haben wir die Bibel, wo wir das alles nachlesen können, was Gott wie gesagt hat. Das mag jetzt extrem wirken, aber Gott ist heilig und weiß, was er tut, und wir sind eben nur Menschen. Wir meinen zwar manchmal, wir wüssten, wie Gott was meint, und können dabei ganz schön kräftig daneben liegen. So hart wie diese Konsequenz auf Mose gewirkt haben wird, eines tat Gott aber hier nicht. Er blamierte Mose nicht vor seinem Volk. Er ließ seinen Freund Mose nicht im Regen stehen. Denn das Wasserwunder geschah trotzdem. Das Wasser kam trotzdem. Niemand aus dem Volk sollte einen Grund haben, etwas gegen den Freund Gottes zu sagen. Das Volk Israel wird in der Bibel immer wieder als unbelehrbar beschrieben, weil sie sich immer wieder gegen Gott auflehnten. Und für Mose persönlich bedeutete das, dass er ständig etwas einstecken musste. Er ständig eins auf die Mütze bekam. Immer dann, wenn zum Beispiel es zu wenig zu essen oder zu trinken gab, wenn der Weg zu lang, die anderen Völker zu gefährlich waren, immer wenn irgendeiner etwas zu motzen hatte, musste Mose dafür herhalten. Das war die Kehrseite davon, dass Mose Gott so nahe kommen durfte, wie außer Josua keiner. Mose hatte das Recht, mit Gott zu verhandeln, Fürbitte für das Volk zu tun, und Mose erlebte, Gott lässt mit sich reden. Ich mache einen Sprung in unsere Zeit. Vor etwa 2000 Jahren hat Gott aller Welt demonstriert, dass er jeden Menschen von uns als seinen Freund haben möchte, so wie damals Mose. Als Gott in Jesus Christus Mensch wurde, konnte es jeder sehen und hören, wie sehr Gott uns Menschen liebt. In Jesus kam Gott den Menschen so nahe wie noch nie zuvor. Jeder, der mit Jesus in Berührung kam, war Gott näher, als Mose es sein konnte, denn in Jesus ist uns Gott zum Anfassen geworden. So nah, wie Gott uns in Jesus kam, so radikal war er aber auch. Knallhart machte er unmissverständlich deutlich, dass er es mit seinem Wort ernst meint. Die vertretenen Theologien der damaligen Zeit, die Gottes Wahrheit dekonstruiert hatten, um daraus eine besser gefallene Lehre zu basteln, die konnten Jesus gegenüber nicht punkten. Jesus entlarvte jede falsche Theologie und machte ganz klar deutlich, Gottes Freundschaft gibt es nur ganz oder gar nicht. Als ein reicher, anständiger junger Mann einmal auch mit Jesus unterwegs sein wollte, sagte Jesus zu ihm: Du hast dein Geld noch zu lieb. Trenn dich davon, verschenke es, dann kannst du mir nachfolgen. Und da half es auch nichts, dass er so viel Gutes getan hatte, dass er so einen vorbildlichen Charakter hatte, hoch angesehen war. Weil er Jesus nur mit seinem Reichtum folgen wollte, musste er sich entscheiden. Jesus und das Geld lieben geht nicht. Und so finden wir noch viele Beispiele, in denen Jesus gerade auch in der Bergpredigt Gottes Gebote konkretisiert, verschärft und falsche Interpretationen entlarvt hat. Die Freundschaft mit Gott, die seit Jesus allen Menschen möglich ist, fordert auch von uns alles. Gott will unser Freund sein, unsere unangefochtene Nummer eins. Ist das nicht zu hart? Darf Gott das von uns fordern? Nehmen wir mal die andere Seite dieser Freundschaft noch dazu, denn die lautet: eine Freundschaft, die alles gibt. Einmal lehnten sich unter der Wortführung von Korach 250 angesehene und einflussreiche Leiter des Volkes Israels gegen Mose auf. Sie stellten seine Autorität in Frage. Sie beanspruchten dasselbe Recht wie Mose, dem Volk Anweisungen zu geben. Und wenn man das nachliest, Es kam zu einem Showdown, den man wie im Filmklassiker High Noon sich vorstellen kann. Die Revolutionäre in der Überzahl provozieren die Entscheidungsszene und das Volk steht gespannt dahinter und wartet ab. Stellen Sie sich vor, Sie wären in so einer Situation wie hier Mose. Was machen Sie, wenn Sie mit 2, 3 Verbündeten einer so geballten, einflussreichen Macht gegenüberstehen? Mose ging zu seinem Freund. Mose ging zu Gott, schüttete sein Herz bei ihm aus und Gott sagte zu ihm, lass es zu dieser Entscheidung kommen. Ruf alle am nächsten Tag zusammen, dann sollen sie sehen, wen ich als Leiter bestimmt habe. In 4. Mose 16 kann man das nachlesen. Ich kann leider auch hier nur die Kurzform bringen. Gott setzt jedenfalls ein so klares Zeichen, dass keiner der Revolutionäre den Aufstand überlebte. Es heißt, die Erde öffnete sich und alle, die Mose an den Kragen wollten, konnten das nie wieder tun. Nicht alles Maulen des Volkes Israel ging so heftig und so eindeutig aus. Aber für Mose war klar, nicht nur ich gebe in der Freundschaft mit Gott alles, Gott tut das auch für mich. Es ist eine echte Freundschaft. Selbst dass Mose nicht an das Ziel in das gelobte Land hineinkommen durfte, war, ich sag's mal so, objektiv gesehen, keine harte Strafe. Denn die Freundschaft mit Gott ließ Mose alles überleben. Bevor ich ausführe, was ich damit meine, machen wir wieder einen Sprung in unsere Zeit. Vorhin sagte ich, dass Jesus auch von uns knallhart alles fordert, dass er unsere Nummer 1 sein will. Auch da gibt es die andere Seite, denn Jesus gab alles für uns. Immer wieder werde ich gefragt, warum musste Jesus sterben? Das ist doch viel zu brutal, so kann Gott doch gar nicht sein. Solche Aussagen haben oft ihren Hintergrund darin, dass wir nur einen Teil von Gott im Blick haben. Dann sehen wir seine Liebe, seine Geduld, seine Treue, seine Barmherzigkeit und dann passt das nicht. Zu Gott gehören aber genauso untrennbar Eigenschaften wie Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und wer Gerechtigkeit erfahren möchte, erwartet eine angemessene Wiedergutmachung. Wenn mir jemand die Vorfahrt genommen hat und mein Auto verbeult ist, dann erwarte ich, dass der Verursacher für den Schaden aufkommt, es wieder gut macht. Bleibe ich auf meinen Kosten sitzen, empfinde ich das als ungerecht. Wenn wir nun die Bibel als Bedienungsanleitung des Schöpfers für unser Leben in die Hand nehmen, werden wir feststellen, dass wir unmöglich alles richtig machen können. So sehr wir es vielleicht auch wollen, es wird nicht reichen. Wir werden uns immer wieder vor Gott verschulden. Und selbst wenn wir die anständigsten und spendabelsten Menschen der Welt wären, was geschieht in den Bereichen des Lebens, die keiner sieht? Wohin gehen die Augen? Wandern die Gedanken? Die Sehnsucht des Herzens? Hoffnungslos verloren wären wir, wenn Gott seinen gerechten Maßstab an uns anlegen würde. Der große Theologe und Apostel im Neuen Testament, Paulus, schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Rom dazu, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die gute Nachricht ist nämlich, dass Jesus nicht nur alles von uns fordert, sondern auch alles gibt, besser gesagt, bereits gegeben hat. Er starb für uns, sagen wir Frommen so oft und meinen damit, Jesus ist an unserer Stelle hingerichtet worden. Er, der absolut sündlos war. Er war der Einzige, der damit etwas in die Waagschale werfen konnte, was vor Gott zählt, was Gottes Gerechtigkeit erfordert. Mit anderen Worten, in Jesus hat Gott sich selbst für uns geopfert. Was das bedeutet, will ich einer kurzen Geschichte deutlich machen. In irgendeinem wilden Stamm im Busch hat der Diebstahl überhand genommen. Der Häuptling erlässt ein Gesetz, sagt, der Nächste, ab dem Nächsten, der stiehlt, gibt's 40 Peitschenhiebe. Der erste Täter, der gefunden wird, ist seine altersschwache Mutter. Jeder weiß, sie würde das nicht überleben. Die spannende Frage des ganzen Stammes, was macht der Häuptling jetzt? Gilt sein Gesetz oder die Liebe zu seiner Mutter? Der Häuptling gibt sich Bedenkzeit bis zum Abend. Am Abend versammelt sich der Stamm wieder beim Häuptling und alles sind gespannt. Dann spricht der Häuptling das Urteil, der Diebstahl wird mit der angesetzten Strafe geahndet. Der Mann mit der Peitsche geht auf die Mutter des Häuptlings zu, der Stamm macht Platz. Doch bevor der Mann mit der Peitsche ausholen kann, stellt sich der Häuptling vor seine Mutter und sagt, jetzt schlag zu, aber keinen Schlag zu wenig. Und wisst ihr, das tat Jesus für uns, als am Kreuz für uns Menschen starb. Er nahm auf sich alle unsere Strafen, die wir uns ehrlich verdient hatten und die wir uns auch immer noch verdienen. Freunde Gottes dürfen seither die sein, die darauf vertrauen, dass Jesus das für sie getan hat. Freunde Gottes sagen, Jesus, du sollst meine Nummer eins sein. Ich will zu dir gehören. Ich danke dir für deine Vergebung und ich will mit dir nach deinem Wort leben. Es bleibt immer noch die Frage offen, warum Mose aber dann nicht in das Land hinein durfte, in das er sein Volk führen sollte. Wir können Gott später mal persönlich diese Frage stellen, wenn es uns dann noch wichtig ist. Kann ich auch nicht sagen. Viel wichtiger ist mir in dem Zusammenhang aber ein dritter Aspekt. Das dritte, eine Freundschaft, die überlebt. Mose, der Freund Gottes, durfte als Konsequenz seines Ungehorsams nicht mit ins gelobte Land einziehen. Wenn ich nun weiterlese, wie es unter Josua weiterging, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das für Mose nicht sogar eine Erlösung war. Tatsache aber ist, dass niemand Mose oder seine Leiche jemals gefunden hat. Mose gehört zu den ganz wenigen Menschen der Bibel, von denen wir lesen, dass sie nicht gestorben sind. Ein anderer ist zum Beispiel Elia. Da lesen wir, dass er an einem feurigen Wagen in den Himmel entfahren ist. Und als Jesus viel später mit seinem engsten Jüngerkreis einmal auf einen Berg geht und die Jünger hören dann, wie Gott, der Vater, sich zu seinem Sohn bekennt, da erleben sie eine Begegnung mit Mose und Elia. Die beiden sind plötzlich mitten unter ihnen. Petrus ist so begeistert, dass er ihnen Hütten bauen möchte, doch dann sind sie auch schon wieder weg. Eine Wahrheit der Bibel ist, dass wir mit unseren Sinnen einfach nicht alles erfassen und verstehen können. Wir sind gefangen in Raum und Zeit, wir sehen, was vor Augen ist, aber immer wieder werden wir entdecken, dass Gott so viel größer ist, dass etwas Größeres Ewiges gibt. Die Bibel nennt unsere Existenz nach diesem Leben Ewigkeit. Und diese Ewigkeit wird zweigeteilt sein. Dem einen Bereich, Himmel genannt, wird Gott mit seiner Herrlichkeit, seiner Liebe sein. Dort wird es nichts Ungutes, nichts Böses, nichts Schlechtes mehr geben. Die Bibel malt uns davon ein Bild mit den größten Superlativen, die unsere Sprache zur Verfügung hat. Und wir merken bei der Beschreibung, die Worte reichen nicht aus, diese Schönheit zu beschreiben. Dort wird Gott mit allen seinen Freunden sein. Alle Menschen, die nicht auf ihre Gerechtigkeit, ihr Können vertrauen, sondern allein auf Jesus Christus. Die werden erleben, wie die Freundschaft zu Gott alles in dieser Welt zu überleben hilft. Freunde Gottes, die Bibel nennt sie sogar Kinder Gottes, werden dieser Ewigkeit von Jesus Christus erwartet und in Empfang genommen. Wer nicht zu den Freunden Gottes gehört, wer das nicht wollte oder sich einen anderen Gott bastelte, als er sich uns in der Bibel vorstellt, wird auch das bekommen, wofür er sich entschieden hat. Und das wird dann eine Ewigkeit ohne jedes Gute sein. Was die Bibel Hölle nennt, hat nichts mit Dreizack oder so zu tun. Ich glaube, man kann es sich ganz einfach vorstellen, ein Miteinander, wo es nichts Gutes mehr gibt. Nichts. Keiner mehr Stopp sagt. Alles nur noch gemein und böse ist. Ob sie es glauben oder nicht, ist ihre Entscheidung und Gott wird sie respektieren. Auch wenn es ihm um jeden leid tut, der sein Freundschaftsangebot nicht annimmt. Mir geht es jedoch so, dass je länger ich das alles mir bewusst mache und erlebe und feststelle, dass ich umso unfassbarer davor stehe, dass ich in Gott einen Freund habe, der mich durch und durch kennt, der genau weiß, wie ich bin, aber dennoch so lieb hat, dass er in Jesus auch für den Mist meines Lebens gestorben ist. Und diese Liebe, die motiviert mich immer wieder neu dazu, dass ich ihn wirklich in allen Bereichen meines Lebens die Nummer eins sein lassen möchte. Und weiter freue ich mich riesig darüber, wie er bis heute immer wieder neu zu mir wie zu allen seinen Freunden, gerade auch im Bibellesen, Klartext redet.